Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Und jetzt geht es los.
Seit 50 Jahren gilt die Einwanderung in der Schweiz als Problem. Erst störte man sich an den Italienern in den Fabriken, dann an den Angelsachsen auf der Teppichetage. Heute sind es die Flüchtlinge, die den größten Argwohn wecken. Hat die Volksseele recht mit ihrer Angst vor steigenden Mieten und weniger Sicherheit? Kann die Schweiz überhaupt etwas gegen ihre Anziehungskraft tun? Und profitieren wir unter dem Strich doch von der Zuwanderung? Unser Gast heute ist Thierry Burkhard, Parteipräsident der FDP Schweiz. Herzlich willkommen, Herr Burkhard.
Guten Tag, Herr Guyer, danke für die Einladung.
Die Einwanderung besteht aus zwei unterschiedlichen Elementen. Einerseits die Asylmigration und andererseits die Einwanderung von Arbeitskräften. Lassen Sie uns beides mal auseinandernehmen. Die FDP hat in jüngster Zeit den Ton in der Frage der Asylmigration deutlich verschärft. Wieso?
Wir sind der Auffassung, dass es vor allem ein Thema der illegalen Migration ist, bei dem man genauer hinschauen muss, dass man politisch aufnehmen muss, bei dem man strikter vorgehen muss, denn es geht im Wesentlichen darum, dass man den Rechtsstaat einhält. Das heißt, die Regeln und Gesetze einhält. Wir sind klar der Auffassung, dass diejenigen, die an Leib und Leben bedroht sind, Schutz bedürfen, diesen Schutz auch bekommen sollen. Aber man muss feststellen, das ist gerade mal ein Viertel von all denjenigen, die ein Asylgesuch stellen. Letztes Jahr waren es über 30.000, die ein Gesuch gestellt haben. Und trotzdem darf man eigentlich oder kann man damit rechnen, dass wenn man in die Schweiz kommt, ein Asylgesuch stellt, man trotzdem hier bleiben kann. Lediglich 4.300 gingen dann auch letztes Jahr wieder. Das heißt, der größte Teil blieb hier. Und das stößt zunehmend auf Ablehnung in der Bevölkerung, was dazu führt, dass auch diejenigen, die Anspruch darauf haben, die es verdienen, dass man sie schützt, auch auf Ablehnung stoßen, ungerechtfertigterweise einerseits. Und andererseits bekommen wir immer ein größeres Problem auch mit unseren Strukturen in den Kantonen und Gemeinden, die befordert sind.
Aber der Begriff von der illegalen Migration ist ja ein bisschen ein verbaler Trick. Denn zunächst fällt es ja sehr schwer, die einen von den anderen zu unterscheiden. Alle stellen einen Asylantrag. Und damit sind sie zunächst mal alle rechtens.
Ja, aber sobald Sie den Asylantrag abgewiesen erhalten, müssten Sie zurückkehren. Und das passiert halt eben in den wenigsten Fällen. Es ist sogar so, dass bei denjenigen, von denen man ausgeht, dass es eine vorläufige Aufnahme ist, dass man den Asylgrund nicht einmal richtig anschaut, sondern dass sofort die vorläufige Aufnahme erteilt wird. Und Sie dann auch damit rechnen können, dass Sie hier bleiben können. Hier habe ich klar die Auffassung, dass man auch nach einer gewissen Zeit wieder überprüfen soll, besteht der Asylgrund noch, besteht die vorläufige Aufnahme überhaupt noch? Wenn nicht, müsste man entsprechend korrigieren. Das machen mittlerweile andere europäische Staaten auch.
Gut, Sie erwähnen die anderen europäischen Staaten, aber überall ist es dasselbe Problem. Man hat sehr viele Asylbewerber und kann dann aber nur einen Bruchteil ausschaffen. Sie haben die Zahl in der Schweiz schon genannt. Von über 20.000 abgelehnten Bewerbern werden dann jeweils nur 4.000 ausgeschafft. Das ist den anderen Europäern gelingt das nicht. Wie soll es ausgerechnet der Schweiz gelingen?
Also man muss an zwei Orten ansetzen. Das eine ist, dass man weniger Zuwanderung überhaupt hat. Ich sehe nicht ein, weshalb es gerecht sein soll, wenn man eigentlich aus Regionen Leute anzieht, obwohl die wissen, dass sie keinen Asylgrund haben werden und damit eigentlich illegale Schlepperbanden auch entsprechend unterstützt. Die Leute werden dann gelockt auf Pfade, die teilweise auch gefährlich sind. Also das kann nicht wirklich humanitär sein, was man hier tut. Das heißt, wir müssen auch gerade angesichts dessen, dass Europa die Regeln verschärft, hier mitziehen, sonst haben wir eine übermäßige Sogwirkung. Also das heißt, wir müssen dort zuerst einmal ansetzen. Beim zweiten Teil, den Sie erwähnen, ja, das ist ein Problem. Wir haben schon mehrfach gefordert vom Bundesrat, dass man auch in andere Drittstaaten abgewiesene Asylbewerber überstellen kann, so wie es jetzt Italien auch aufnehmen will. Sie haben noch interne Probleme mit ihren Gerichten. Das werden sie lösen können, weil sie die Gesetze entsprechend anpassen. Bei uns hat man immer gesagt, seitens des Bundesrates, das sei absolut unmöglich. Ich bin überzeugt davon, dass das möglich wäre. Und das wäre ein weiterer Weg, um die abgewiesenen Asylbewerber zurückschaffen zu können. Letzter Punkt, die Praxis in den Kantonen ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, gewisse sind viel konsequenter im Vollzug als andere, die sich praktisch weigern. Also auch hier gäbe es noch Potenzial.
Das heißt, Sie wären dafür, wenn die Schweiz Personen abschieben würde in Lager nach Albanien, wie es Italien tut?
Ja, wir sollten das auf jeden Fall prüfen. Das ist übrigens auch ein überwiesener Vorstoß des Parlaments. Der Bundesrat wäre beauftragt, diesen Weg zu suchen und ihn zu gehen, wenn er dann auch praktikabel ist. Bislang hat er sich einfach geweigert.
Gut, nun, wenn er sich noch weiter weigert, was passiert dann? Wir wissen, die Herkunftsstaaten sind sehr, sehr schleppend in der Rücknahme ihrer Staatsangehörigen. Wenn jetzt eben Drittstaaten, aus welchen Gründen auch immer, auch kein praktikabler Weg ist, ja, wären Sie dann dafür, die Ausreisepflichtigen in einen Ausreisegewahrsam zu nehmen, bis sie freiwillig gehen?
Zuerst einmal, ich komme gleich auf diese Frage, ist auch zu betonen, es gibt auch noch weitere Instrumente. Beispielsweise ist es nicht einsehbar, dass man mit Ländern, die sich einfach strikter weigern, ihre Bürgerinnen und Bürger zurückzunehmen, dass man ihnen trotzdem noch bei der internationalen Zusammenarbeit finanziell unterstützt.
Auch dort die Schweiz ja jetzt eh. Auch dort könnte man die Schweiz ist kein so großer Geber, das stecken die einfach weg, wenn die Schweiz kein Geld mehr
gibt. Gut, wir hören in der internen Debatte immer, dass es unmöglich sei, die im Bereich der internationalen Zusammenarbeit zu kürzen, weil man sonst die Armut massiv vergrößern würde. Das ist natürlich ein gewisser Widerspruch. Aber ich glaube, mit Ländern, die nicht bereit sind, zusammenzuarbeiten, sollten wir auch entsprechend etwas strikter vorgehen. Aber grundsätzlich ist es so, ja, man muss sich auch das überlegen und auch das machen. Andere Länder, wenn ich von anderen Ländern spreche, spreche ich übrigens von Dänemark, von Schweden, die ihre Migrationspolitik im Bereich Asyl massiv verschärft haben. Das sind ja keine Unrechtsstaaten. Und ich glaube, diese Regeln, die diese Länder jetzt umsetzen, das könnte die Schweiz auch tun. Ganz Europa tut es. Europa wird gezwungen sein, das zu tun, weil die Strukturen sind überfordert. Die Ablehnung in der Bevölkerung wächst. Das führt auch zu entsprechenden Reaktionen in den Wahlen. Wenn wir nichts tun, werden diese Tendenzen natürlich nur verschärft. Wir werden entsprechend rechtsnationale Parteien haben, die noch stärker werden. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt im Interesse Europas oder unseres Landes ist. Ich als Liberale habe hier einen anderen Ansatz.
Aber ist die Schweiz im Vollzug ihrer Asylpolitik wirklich so schlecht? Das Leben spielt sich ja bekanntlich in Relationen ab. Sie haben Schweden erwähnt. Nun, in Deutschland höre ich immer wieder, ja, wenn wir es nur so machen würden wie die Schweiz, auch mit Rückkehrabkommen mit anderen Staaten, da hat doch die Schweiz viel, viel mehr. Also wir sind, glaube ich, schon, wenn man das so im europäischen Vergleich anguckt, gar nicht so schlecht in unserer Migrationspolitik.
Oder nun, die Zahlen zeigen natürlich etwas anderes. Natürlich, wenn man mit Deutschland vergleicht, ist das so. Wobei ich möchte auch erinnern, dass Deutschland die Grenzen relativ strikte geschlossen hat jetzt, was das anbelangt.
Neuerdings.
Wir sind, ja, ich bin der Auffassung, ich möchte nicht eine lineare Grenzschließung, das wäre auch gar nicht möglich, aber eine Verstärkung in diesem Bereich, gerade an neuralgischen Punkten, wäre angesagt. Es gibt mittlerweile Länder, die haben keinen keine Nettozuwanderung mehr im Bereich des Asyls in Europa. Also es zeigt, wenn man Maßnahmen ergreift, dann hat das auch Wirkung. Wenn man natürlich immer mit denjenigen Ländern vergleicht, bei denen es noch schlechter geht, dann meine ich, ist das nicht ein Maßstab, den wir uns anlegen sollten, sondern wir müssen dem Bedürfnis vieler in unserem Land und auch den Gemeinden und Kantonen, die institutionell überfordert sind, mittlerweile auch Rechnung tragen. Wir wollen humanitär bleiben für diejenigen, die es an Leib und Leben verdienen, dass man sie unterstützt, weil sie bedroht sind. Aber den anderen faktische Wirtschaftsmigration, gerade aus Maghreb-Staaten, die übrigens auch zur Folge hat, dass sehr viel Kriminalität ins Land kommt. Das sind ja nicht nur alles wohlmeinende, hilfesuchenden Menschen, sondern teilweise auch ein Teil von geschäftlichen Überlegungen, weshalb sie in die Schweiz kommen. Wir müssen feststellen, dass wir gerade bei abgewiesenen Asylbewerbern aus den Maghreb-Staaten eine sehr, sehr, sehr hohe Kriminalitätsrate zu verzeichnen haben. Das stört die Menschen in diesem Land. Dem muss man Rechnung tragen, wenn man politische Verantwortung trägt, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, aber dort anzusetzen, wo es Wirkung zeigen
soll. Aber was stört Sie mehr dann? Die reine Zahl derer, die kommen und vielleicht eine Überlastung darstellen oder das Verhalten? Sie haben die Kriminalität schon angesprochen. Andererseits könnte man noch hinzufügen, viele muslimische Männer, nicht alle, aber diejenigen mit niedrigem Bildungsgrad und aus sehr patriarchalischen Verhältnissen neigen dazu, nicht sehr viel von Frauenrechten und von den Rechten sexueller Minderheiten zu halten. Also was stört Sie da jetzt mehr, die Zahl oder das Verhalten?
Ja, natürlich beides. Also wenn jemand in die Schweiz kommt, Hilfe sucht, Hilfe bekommt, dann darf man von dieser Person auch verlangen, dass sie sich an die grundsätzlichen Regeln unseres Landes halten, unter Wahrung der Religionsfreiheit selbstverständlich, aber die grundsätzlichen Regeln sind einzuhalten. Aber natürlich, die große Zahl führt dazu, dass es Parallelgesellschaften gibt. Das heißt auch, dass entsprechend dieses Verhalten weniger kontrolliert werden kann. Ich möchte ein Beispiel nennen, das extrem ist und das für die Schweiz noch nicht zutrifft: Berlin. Dort gibt es mittlerweile Regionen, wo die Polizei sagt, wir können dort gar nicht mehr für Sicherheit garantieren, wir halten uns dort zurück. Es wird von politischer Seite abgeraten, dass man gerade als Frau sich in diese Region, in diese Gegenden begibt in Berlin. Das ist ein Extrembeispiel. Aber das sollten wir verhindern und das hat auch immer mit der Menge zu tun. Es ist immer auch eine Menge Zeitproblem, eine gewisse Menge in einer gewissen Zeit zu integrieren, ist möglich. Aber zu viele in kurzer Zeit, das überfordert eine Gesellschaft, das überfordert die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft. Dem müssen wir auch Rechnung tragen in einer Gesamtabwägung dieses Problems, das zu einem ernsthaften Problem geworden ist für viele Menschen in diesem Land, für unser Land an sich.
Kommt die Erkenntnis der FDP da nicht reichlich spät? Die SVP fordert schon seit langem eine konsequente Migrationspolitik und das ist in ihrer Partei lange sehr kritisch kommentiert worden.
Es ist eigentlich nicht eine neue Position. Wir hatten die Position hart aber fair schon seit langem. Ich erinnere daran, dass mein Vorvorgänger als Parteipräsident Philipp Müller ja ein sehr konsequenter Politiker im Bereich der illegalen Migration war. In diesem Sinne ändern wir hier nichts, aber wir betonen es vielleicht etwas stärker, das ist so. Wir sind der Auffassung, dass das ein Thema in unserer Gesellschaft ist. Wir können, oder ein Hauptthema in der Wahrnehmung vieler Menschen, und das nicht nur ein Wahrnehmungsproblem ist, sondern ein tatsächliches Problem darstellt. Und deshalb nehmen wir es auf. Wir müssen uns den Herausforderungen der Zeit stellen. Das ist eine Herausforderung. Diese Herausforderung, das bin ich mir auch bewusst, geht auch nicht von heute auf morgen wieder zurück. Es ist nicht etwas, das man mit wenigen Pinselstrichen und einfachen Rezepten à la SVP lösen kann. Aber es ist etwas, das wir konsequenter angehen müssen in ganz Europa.
Aber für Sie ist es schon ein sehr viel größerer Balanceakt. Also die SVP kann da relativ konsequent sein, weil sie hat ja auch ihr Problem mit der EU. Sie möchte das Land gerne abschotten, sei es nun gegenüber der EU, sei es gegenüber Migranten. Das ist eine konsequente Position. Die FDP ist bei der Frage der Integration in Europa sehr viel nuancierter. Also bei Ihnen passt das eigentlich viel weniger zusammen als bei Ihrer bürgerlichen Konkurrenz.
Ich glaube, dass die Integration in Europa oder die Zusammenarbeit in Europa, auch die Personenfreizügigkeit, nicht etwas mit der illegalen Migration im Bereich Asyl zu tun hat. Das ist eine ganz andere Frage. Die muss auch anders beantwortet werden. Das tun wir. Wir können hier sehr konsequent sein, ohne irgendwie unsere Überzeugung über Bord zu werfen. Ich sage es noch einmal. Ein Liberaler, eine Liberale ist daran interessiert, dass der Rechtsstaat eingehalten wird. Diejenige, die Regeln erfüllen, die bekommen die Hilfe, die sie verdienen, die anderen aber nicht. Und das muss halt eben dann auch entsprechend vollzogen werden. Man kann nicht nur einfach so tun, dass man Regeln hat, die dann aber nicht vollzogen werden. Zweites Thema, Sie haben es vorher angesprochen, ein Liberaler, eine Liberale kann kein Interesse daran haben, dass wir eine sehr, sehr starke Migration haben, sogar eine illegale Migration aus nicht liberalen Gesellschaften, die teilweise, ich muss es so deutlich sagen, wie es ist, mit voraufklärerischem Gedankengut dann dieses Leben auch so führen wollen in unserem liberalen Staat. Hier müssen wir konsequent sein, sonst verraten wir unsere Seele per se und das können wir ja nicht tun.
Aber in der Asylpolitik ist die Schweiz nur eingeschränkt souverän und das liegt vor allen Dingen an der Geografie. Wir sind komplett umgeben von der EU und würde die EU ihre Außengrenzen konsequenter überwachen, sähe die Lage in der Schweiz ganz anders aus.
Ich bin mit Ihnen völlig einig.
Also wie gehen Sie denn dann damit um?
Ich bin mit Ihnen völlig einig und das ist ja gerade der Unterschied auch zur SVP beispielsweise. Wir sind der Auffassung, dass wir Schengen-Dublin nicht künden sollten. Das ist bei aller Kritik gerade an Dublin, das tatsächlich nicht hundertprozentig funktioniert, ist es nach wie vor im Interesse des Landes. Wir profitieren von diesen internationalen Zusammenarbeiten in Europa, gerade auch im Migrations- und vor allem im Asylbereich. Deshalb wollen wir was nicht künden. Und ich habe es gesagt, es ist ein gesamteuropäisches Problem. Wir müssen das gesamteuropäisch lösen. Wir haben uns in diesen Fragen immer dazu bekannt. Aber wir haben Spielraum und dieser Spielraum können, dürfen und sollten wir besser ausnutzen.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wäre es denn eigentlich dann nicht viel, viel konsequenter zu sagen, wir künden Dublin, wir schränken das Asylrecht auf ein Minimum ein, denn alle Menschen, die in die Schweiz kommen wollen, haben bereits ein sicheres Transitland passiert, nämlich einen EU-Staat. Also wir müssten machen einen harten Systemwechsel, dann wäre die Schweiz wieder souverän.
Ich verstehe diese Frage unterlegte Denkansatz nicht genau. Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind konsequent für Dublin, weil es eine internationale Zusammenarbeit, eine europäische Zusammenarbeit braucht. Die ist in unserem Interesse. Wenn Sie jetzt sagen, sichere Drittländer durchschritten, dann stimmt das, aber keine Asylgesuche gestellt. Dublin funktioniert nach dem Prinzip dort, wo das erste Asylgesuch gestellt wird. Wenn Sie natürlich unentdeckt durch Drittstaaten kommen, dann kommen Sie in die Schweiz.
Aber die meisten können hier, werden registriert können hier in Griechenland, in Italien. Die werden alle registriert, durchlaufen ein erstes administratives Verfahren und sind ja auch schon nach Ansicht der Österreicher oder der Deutschen dann in diesen Grenzstaaten eigentlich aufenthaltspflichtig.
Bei weitem werden nicht alle registriert, aber sie haben insofern recht, dass zum Beispiel Italien zurzeit sich weigert, die entsprechend Registrierten wieder zurückzunehmen. Das heißt, ich habe es gesagt, Dublin funktioniert nicht hundertprozentig, aber es funktioniert teilweise und ist im Interesse unseres Landes. Was wäre die Alternative? Die Alternative ist, dass sie bei uns ankommen und wir nicht einmal mehr die Möglichkeit haben, sie zurückzuschaffen. Dann hätten wir viel mehr Asylmigration und insofern wäre es zum Nachteil unseres Landes.
Aber können wir sie nicht an der Grenze zurückweisen? Das ist ja ein Verfahren, das immer mehr um sich greift. Die Finnen machen das inzwischen auch an ihrer Nordgrenze. Also wir könnten auch sagen, bitte, ihr kommt aus der EU, stellt dort euer Asylantrag. Wir nehmen euch nicht auf, wir schicken euch zurück.
Ja, das könnte man, wenn man die Grenze hundertprozentig kontrollieren könnte. Das war, wird und ist nicht so, kann, wird nie möglich sein. Und insofern hat man das Problem immer, dass natürlich der illegale Grenzübertritt immer ein Faktum sein wird. Dem können wir uns nicht vollständig entziehen.
Aber der Anteil derer, die nun über irgendwelche Alpenpässe wie Schmuggler in die Schweiz kommen, ist relativ klein. Es sind nach wie vor die Hauptrouten übers Tessin, über Österreich. Da kann man sehr wohl kontrollieren.
Ich habe es ja vorhin gesagt, wir sind der Auffassung ganz klar, dass die Grenzübertritte viel stärker kontrolliert werden müssen, dass man dort konsequenter sein muss. Nicht im Sinne von völliger Abschottung, aber hier hätte man Potenzial. Das ist auch eine Forderung unserer Partei diesbezüglich.
Polen hat nun angekündigt, notfalls das Asylrecht mindestens in Teilbereichen seiner Grenze auszusetzen. Vorläufig wäre das, diese Sistierung des Asylrechts, nicht auch ein gangbarer Weg, bis wir wieder unsere Souveränität zurückgewonnen haben?
Das würde ich ganz klar verneinen. Das wäre auch nicht im Interesse der humanitären Schweiz, die wir sein wollen. Humanitäre Schweiz heißt aber nicht, dass jeder und jede kommen kann, wie sie will. Aber diejenigen, die Schutz verdienen, die dürfen das auch von uns verlangen. Das entspricht unserer Tradition. Das wäre auch machbar, weil das der kleinste Teil ist, wenn man konsequent ist. Das Aussetzen des Asylrechts, das führt dann nicht zwangsläufig zu weniger Migration. Aber wir hätten immer noch sehr ähnliche Probleme, die sich stellen würden. Aber das Abfangen von denjenigen, die keinen Anspruch auf Asyl haben, die entsprechend dann auch konsequent zu behandeln, das wäre der Weg der Schweiz, den wir gehen müssen. Und das ist ein grundsätzlich anderer Weg, als wir jetzt beschreiten. Ich bin aber tatsächlich, und hier gebe ich Ihnen recht, der Auffassung, das Asylrecht kann weiter eingeschränkt werden. Wir begegnen der heutigen faktischen Wirtschaftsmigration mit dem Asylrecht, das entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, mit einem völlig anderen Hintergrund. Und deshalb sage ich, ich bin der Auffassung, ob das Asylrecht besteht, muss nach einer gewissen Zeit auch immer wieder überprüft werden. Es ist falsch, dass jemand, der einmal Asyl erhalten hat, das immerwährende Aufenthaltsrecht in der Schweiz haben soll, sondern wenn der Asylgrund wegfällt, dass man dort auch wieder entsprechend vollziehen und ausschaffen kann, bei denen, die es ohnehin nicht haben, sowieso. Und dann auch bei gerade denjenigen, die delinquent sind, dort kann man auch konsequenter, müssen wir konsequenter
vorgehen. Ist das nicht ein bisschen Augenwischerei, wenn Sie einmal 5 oder 6 Jahre hier sind, als anerkannter Asylant, dann haben Sie vielleicht hier geheiratet, Sie haben hier Kinder, die dann hier schulpflichtig sind. Sie betonen ja jetzt das Humanitäre gegenüber einer Sistierung des Asylrechts. Wenn Sie das Humanitäre so betonen, diese Menschen können Sie, egal ob der Asylgrund weggefallen ist, nicht mehr ausschaffen.
Auch hier, andere Länder werden jetzt diese Praxisänderung einschlagen. Schweden, Dänemark, habe ich gesagt. Wir werden sehen, wie sie das vollziehen werden. Das gäbe einen Ansatzpunkt also. Zum Zweiten, gerade bei den vorläufig aufgenommen, der Name sagt es schon, vorläufig aufgenommen, dort hätte man die Möglichkeit, den Familiennachzug dieses Recht einzuschränken. Der Bundesrat weigert sich auch hier, aber die Möglichkeit hätte man, denn dort ist es ja eben eine vorläufige Aufnahme und von vorläufig kann man davon ausgehen, dass es irgendwie wieder einmal eine Rückkehr gibt.
Auch bei den vorläufig Aufgenommenen ist es möglich, dass sie ihren Lebensmittelpunkt dann in der Schweiz nach einigen Jahren entwickeln.
Es ist nicht mehr möglich, das ist die Realität.
Eben, und dann ist es doch viel, viel inhumaner, diese Menschen rauszuwerfen aus der Schweiz, nachdem sie über viele Jahre dann hier schon gelebt haben, als das Asylrecht auf ein Minimum zu beschränken oder es zu sistieren und an der Grenze
die
zu sagen,
ja, nein. Die haben ja kein Asylrecht.
Ja, aber wir haben sie schon mal reingelassen.
Ein vorläufig Aufgenommener hat kein Asylrecht. Der hat eben eine vorläufige oder sie hat eine vorläufige Aufnahme. Diese Person muss wieder zurück. Das kann doch nicht sein, dass wir einfach sagen, humanitär ist, dass jede und jeder, die unter welchem Titel auch in die Schweiz kommen, hier für immer und ewig bleiben wollen. Dann würden wir, das wäre konsequent, die totale Personenfreizügigkeit einführen für die ganze Welt.
Nein, das sage
wäre,
ich nicht.
Das wäre diese Konsequenz.
Nein, Sie haben den Begriff.
Und das
Begriff
kann nicht der Ansatz sein. Das würde unser Land völlig überfordern.
Aber Sie haben den Begriff der humanitären Tradition eingeführt.
Für und diejenigen, ich sage die an Ihnen, Leib und
Entschuldigung,
Leben
ich sage Ihnen, ich finde es nicht sehr humanitär, Menschen, die dann aufgrund welcher Umstände auch immer Wurzeln in der Schweiz geschlagen haben, die vielleicht Kinder hier haben, dann rauswerfen zu wollen. Das finde ich nicht humanitär.
Ich sage es noch einmal, wenn jemand den Titel der vorläufigen Aufnahme hat, dann weiß diese Person und muss es eben auch wissen. Das ist heute nicht der Fall. Aber müsste es wissen, dass man irgendwann zurückgehen muss. Und dann stellt man sich auch darauf ein, dass man hier eben nicht einen Lebensmittelpunkt einrichten kann und einrichten soll. Und ich sage es noch einmal, gerade wenn man den Familiennachzug hier einschränkt, dann würde man automatisch hier Leute haben, die eben nicht den Lebensmittelpunkt hier einrichten. Jetzt ist es so, sie dürfen damit rechnen, weil es Realität ist, nach etwa 5 Jahren den B-Status zu erlangen, dann bleiben sie für immer da. Und das führt ja auch dazu, dass die Sogwirkung der Schweiz so groß ist. Hier müssen wir konsequent sein. Wenn Sie natürlich unter humanitär verstehen, dass alle, die einmal ein paar Jahre in der Schweiz waren, unter welchem Titel auch immer, für immer hier sein dürfen, dann haben wir eine unterschiedliche Auffassung von humanitär.
Ich stelle nur fest, dass Ihr Humanitätsbegriff ein wenig dehnbar ist. Aber nein, lassen wir das.
Nein, im Gegenteil. Ich möchte, jetzt haben wir das Problem, dass die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber denjenigen Flüchtlingen, die an Leib und Leben bedroht sind, die ein Asylrecht bekommen, dass die Akzeptanz denen gegenüber sinkt. Das ist nicht humanitär. Und zwar, weshalb sinkt es? Weil das System von sehr vielen auch ausgenutzt wird. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wenn Georgierinnen und Georgier, es kann auch von einem anderen Land sein, aber hier hat man es jetzt halt in größerem Ausmaß festgestellt, in die Schweiz kommen, ein Asylgesuch stellen, im Wissen darum, sie werden es nie erhalten, aber das Verfahren eine gewisse Zeit dauert und in dieser Zeit lassen sie sich operieren in unserem Land, selbstverständlich auf Kosten unseres Gesundheitswesens, dann ist das doch das Gegenteil von humanitär. Es ist Ausnützen unseres Systems. Und wenn wir wollen, dass wir humanitär bleiben können, dann müssen wir das Ausnützen unseres Systems konsequent bekämpfen. Und das ist das, was unser Ansatz ist.
Gehen wir mal von der Frage der Humanität weg. Die meisten europäischen Länder, wir haben es schon mal kurz gestreift, haben unterdessen die Grenzkontrollen ihrer Grenzen, Binnengrenzen innerhalb der EU verschärft. Sogar Deutschland, dessen Kanzlerin ja lange Zeit behauptet hat, Grenzen ließen sich nicht kontrollieren. Diese Grenzkontrollen innerhalb der EU und innerhalb des Schengen-Systems widersprechen aber der Grundidee von Schengen, eines Europas ohne Schlagbäume. Wird Schengen nur in abgespeckter Form überleben?
Das ist meine Erwartung, ja. Also das ist tatsächlich so. Schengen hatte die Idee eines völlig offenen Raums innerhalb von Europa, nicht ohne Kontrollen. Auch innerhalb von Schengen waren immer Kontrollen vorgesehen, aber nicht immer an der Grenze selber, sondern im rückwärtigen Raum. Und dieses System ist zunehmend unter Druck geraten. Ich bewerte das jetzt gar nicht, aber die Tendenz zeigt, dass das wahrscheinlich tatsächlich auf Dauer nicht überleben wird, mit welchen Konsequenzen auch immer. Es hat aber Schengen, und das möchte ich nicht, dass man das vergisst, auch einen zweiten Teil immer gehabt, das war der Informationsaustausch zur Kriminalitätsbekämpfung. Und dieser Teil, glaube ich, wird überleben. Der ist wichtig für die Bekämpfung der Kriminalität in Europa, auch von dem profitiert die Schweiz. Aber ich sage es noch einmal, auch innerhalb des Schengen-Systems kann man die Grenzkontrollen verstärken. Das ist das, was wir fordern, das ist notwendig.
Aber man kann es nur punktuell machen. Es muss einen konkreten Anlass haben. Es muss eigentlich zeitlich befristet sein. Und wir erleben jetzt genau das Gegenteil. Die Kontrollen werden nicht mehr zeitlich befristet. Sie haben nicht mehr nur einen konkreten Anlass, eine Fußball-EM oder eine Fußball-WM, sondern sie sind permanent, sogar in Deutschland. Und Schengen, das verbinden wir, Sie haben jetzt das gesagt, die Kriminalitätsüberwachung ja, aber was wir mit Schengen eigentlich landläufig verbinden, ist der Reiseverkehr, ohne dass man quasi an Schlagbäume stößt und ohne dass man seinen Pass zeigen muss. Und der Teil, der überlebt nicht.
Das war jetzt eine Realitätsbeschreibung, der ich gar nicht widersprechen möchte. Ich glaube nicht, es wird eine vollständige Wiedereinführung der Grenzkontrollen sein wie vor Schengen, aber es wird sicherlich stärkere Grenzkontrollen geben in Abweichung der grundsätzlichen Schengen-Regeln. Es ist so, punktuell ist ein Stichwort. Sie haben es vorhin zu Recht gesagt, wir kennen in etwa diese Routen. Das heißt, man könnte punktuell verstärken und schon relativ viel erreichen. In Bezug auf die zeitliche Dimension, das wird zurzeit in vielen Orten in Europa nicht mehr eingehalten. Das hat entsprechend Folgen auf dieses System. Da widerspreche ich Ihnen überhaupt nicht.
Aber die SVP sagt es schon seit langem, dass Schengen eigentlich an sein Ende gelangt ist. Ja. Die FDP hat dem lange widersprochen.
Ich widerspreche nach wie vor. Ich sage ja, Schengen besteht aus mehr als nur die lineare Grenzkontrolle, die wir so, wie es sich die SVP vorstellt, gar nicht zu 100% erfüllen können. Aber man kann verstärken innerhalb von Schengen. Und ich sage noch einmal, Schengen kündigen, so wie es die Initiative der SVP möchte. Das wäre der falsche Weg, weil wir dann auch aus der internationalen Zusammenarbeit, Datenaustausch zur Kriminalitätsbekämpfung aussteigen würden. Und das wäre wirklich zum Nachteil für unser Land. Wir hätten dann eine zusätzliche Sogwirkung für Kriminalität. Und das kann nicht im Interesse der Schweiz sein.
Das andere Thema, wir haben es eingangs schon gesagt, ist neben der Asylmigration die Arbeitsmigration. Und während andere Länder über Überalterung und Fachkräftemangel klagen, zieht die Schweiz gut ausgebildete Ausländer an. Nicht irgendwelche ungebildeten Asylbewerber, sondern in der Hauptsache gut ausgebildete Arbeitskräfte. Ist das nicht eigentlich positiv?
Ja, grundsätzlich nicht nur positiv, sondern grundsätzlich sogar notwendig. Die Schweiz ist seit vielen Jahrzehnten, schon Jahrhunderten fast, haben wir uns verändert vom Auswandererland zum Einwandererland und wir haben davon stark profitiert. Die Wirtschaft ist darauf angewiesen. Wir profitieren entsprechend mit dem Wohlstand. Und insofern ist das grundsätzlich etwas Positives. Aber wie alles hat auch das eine Kehrseite. Und die negative Seite ist, dass wir eine sehr starke Zuwanderung haben und die immer mehr auch auf gewisse Kritik stoßt oder auf große Kritik, auf Skepsis. Und wir auch mit dem Ausbau der Infrastruktur, die natürlich notwendig wäre, nicht nachkommen. Die Schweizer Bevölkerung sich ab und zu auch entsprechend verweigert dieser Notwendigkeit und das stellt natürlich das ganze Konzept in Frage. Ich bin nach wie vor der Auffassung, wir brauchen eine Zuwanderung, aber ich sage es auch ganz klar, bei der sogenannten Weiterentwicklung der bilateralen Verträge, in denen wir momentan in Verhandlung sind, braucht es eine griffige, starke, glaubwürdige Schutzklausel, sonst wird die Schweizer Bevölkerung diesen Weg nicht mehr weiter mitgehen.
Und wenn die EU sich dieser Schutzklausel verweigert und wir haben keinerlei Indizien, dass sie diese anerkennen wird, weil die EU eins fürchtet, nämlich ein Präzedenz und auf die Aufweichung ihrer Personenfreizügigkeit innerhalb der EU. Ja, also wenn es diese Schutzklausel nicht gibt, was machen Sie dann?
Also wir haben ja eine Schutzklausel bereits jetzt im Bilateralen 1, der Artikel 14 Absatz 2. Der ist tatsächlich relativ zahnlos, dieser Artikel. Er wurde bislang auch noch nie angerufen. Wir wissen nicht einmal, was es heißen würde, wenn man ihn anrufen würde. Man hätte das vielleicht einmal tun können. Aber Fakt ist, es ist nicht eine sachliche Einschätzung von mir, was dann gut oder schlecht ist. Am Schluss ist es eine politische Entscheidung der Schweizer Bevölkerung. Und ich kann hier nur meine Vermutung äußern, und die äußere ich aber relativ klar, weil es nicht nur eine Vermutung, sondern eine Überzeugung ist, wenn hier die Europäische Union uns nicht entgegenkommt für eine griffige Schutzklausel, wird es die Weiterentwicklung des bilateralen Wegs sehr schwer haben. Und das würde ich sehr bedauern. Der bilaterale Weg haben wir immer als Königsweg bezeichnet, weil wir ja gegen einen Beitritt zur Europäischen Union sind, aber ein völliges Abseitsstehen mitten in Europa auch schwierig zu bewerkstelligen wäre. Deshalb ist der bilaterale Weg ein maßgeschneiderter Weg mit Vor- und Nachteilen auch hier, selbstverständlich. Aber ein völliges Aufkündigen des bilateralen Weges sehe ich als schlecht. Ich sage es einfach, das wäre die Konsequenz wahrscheinlich in der Reaktion der Schweizer Bevölkerung. Ich höre nun aber positive Signale, dass die Europäische Union uns in diesem Bereich entgegenkommen möchte. Ich zweifle allerdings, dass es große Schritte sein würden.
Es ist dann vielleicht ein bisschen weniger zahnlose, aber doch auch noch relativ wolkige Schutzklausel. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, die Schweiz traut sich nicht einmal, die bisherige Schutzklausel anzurufen. Also ist das nicht ein bisschen ein Streit um Kaisersbad mit dieser Schutzklausel, weil am Schluss fehlt uns ja dann doch der Mut.
Ich glaube, ob wir den Mut haben oder nicht, wird sich dann am Schluss auch politisch entscheiden mit der Schweizer Bevölkerung. Wir stellen fest, dass die Skepsis einerseits in Bezug auf Wachstum, auf wirtschaftliches Wachstum zunimmt und andererseits in Bezug auf das Bevölkerungswachstum zunimmt. Und wenn wir hier nicht gegenüber der Schweizer Bevölkerung ein Rezept anbieten können, bei dem die Menschen sagen, ja, das ist eine Entwicklung in die Zukunft, bei der wir das Vertrauen haben, dass unser Land damit nicht überfordert wird, auf der einen Seite in Bezug auf Infrastruktur, in Bezug auf Natur, in Bezug auf Wohnen, in Bezug auf Mobilität und so weiter, dann werden wir einen Totalschaden haben. Und das ist nicht der Weg, den ich als positiv anschaue für unser Land. Also hier werden wir wahrscheinlich auch irgendwann der Europäischen Union gegenüber kommunizieren müssen, wenn es gewisse Mengen in einer gewissen Zeit überschreitet, werden wir unilateral Maßnahmen ergreifen müssen. Ich möchte hier nicht vorgreifen, was das genau heißt, aber wenn sie uns nicht entgegenkommt, wird das die Wahrscheinlichkeit der Schweiz oder die Reaktion der Schweizer Bevölkerung sein.
Was für unilaterale Maßnahmen?
Wie gesagt, ich möchte hier nicht vorgreifen. Ich sage nur, es gibt auch noch die Kündigungsinitiative oder die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP, die auch noch zur Abstimmung kommt und die will ja eben eine Kündigung der Personenfreizügigkeit.
Ja, aber das ist doch genau das, was Sie jetzt sagen.
Nein.
Dass man notfalls unilaterale Maßnahmen ergreift und wenn man das macht, könnte es passieren, dass daraufhin die EU die Bilateralen kündigt und dann sind wir eigentlich genauso weit, wie jetzt die SVP mit ihrer Initiative schon fordert. Also müssten Sie doch eigentlich der Initiative zustimmen.
Nein, das wäre jetzt eine sehr verkürzte Zusammenfassung meiner Aussage. Meine Aussage war, dass wir den bilateralen Weg, wir für den kämpfen, das haben wir immer getan, wir werden es auch in Zukunft tun, dass wir grundsätzlich auch nicht gegen die Personenfreizügigkeit sind. Sie ist zum Vorteil für unser Land. Ich habe das vorhin ausgeführt. Aber dass es eine gewisse Regulierung brauchen wird, im Sinne von, dass die Europäische Union uns entgegenkommen wird, sonst wird die Schweizer Bevölkerung die Notbremse ziehen. Und das ist das, was ich nicht möchte. Deshalb braucht es ein überzeugendes Konzept. Und wenn das so weit geht, dass wir innenpolitisch Maßnahmen ergreifen, aber einer gewissen Menge an Zuwanderung und das dann dazu führt, dass wir den bilateralen Weg retten können, dann werden wir dies halt tun müssen. Das ist nicht das, was ich anstrebe. Das heißt nicht, dass wir den bilateralen Weg aufkünden, sondern dass wir Notmaßnahmen ergreifen zur Überzeugung der Schweizer Bevölkerung. Sonst werden sie das nicht mehr mittragen. Das ist einfach die Realität.
Wollen Sie nicht den Fünfer und das Weckli? Einerseits wollen Sie die Bilateralen erhalten, andererseits wollen Sie die Personenfreizügigkeit einschränken. Wie soll das zusammengehen?
Ja, das können Sie so nennen, aber ich bin überzeugt davon, dass die Europäische Union, wie wir, ein Interesse daran haben, dass wir den bilateralen Weg weiterführen, dass die Europäische Union, wie wir, ein Interesse hat, halt dafür auch einen gewissen Preis zahlen zu müssen, wenn er sonst unter Druck gerät, beziehungsweise wenn wir das Risiko laufen, dass er gekündigt wird. Die Initiative der SVP ist nicht der Weg, weil das wäre eine Kündigung der Personenfreizügigkeit, das wäre eine Kündigung des bilateralen Wegs und das wäre ein Totalschaden in der Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Union.
Die EU hat genau einer Einschränkung der Personenfreizügigkeit gegenüber Großbritannien schon einmal nicht zugestimmt. Das wollte der damalige Premierminister Cameron. Lieber hat die EU den Brexit hingenommen. Also da spielt man schon in Brüssel mit Hardballs. Mhm. Wieso sollte man jetzt plötzlich gegenüber der Schweiz Softball spielen?
Nein, ich erwarte nicht Softball. Die Europäische Union ist relativ konsequent in ihren Haltungen, die auch durchzusetzen. Da mache ich mir auch keine Illusionen. Aber wenn das die Schweizer Bevölkerung dann auch tut, dann haben wir eine PAD-Situation, bei der es wahrscheinlich notwendig ist, bevor wir diese Situation haben, dass beide Seiten etwas von ihrer harten Position abrücken. Diesen Weg versuchen wir zu gehen. Wie gesagt, als Vertreter, als Retter der bilateralen Wegs, aber in Anerkennung der Stimmung, die in der Schweiz immer stärker aufkommt, nämlich Kritik, Wachstumskritik an der Wirtschaft, aber auch Wachstumskritik in Bezug auf die Bevölkerungswachstum.
Und was wäre so schlimm an einer 10-Millionen-Schweiz? Ja, es bräuchte mehr Bauland, ja, man müsste zusätzliche Straßen bauen oder mehr Stau in Kauf nehmen. Ja, die Züge wären voller. Aber in der Abwägung ein bisschen vollere Züge oder vielleicht ein Rückgang unseres Wohlstandes, weil wir schrumpfen, da weiß ich jetzt nicht, für was ich bin.
Ich weiß, für was ich bin. Und zwar nicht für ein Wirtschaftsschrumpfen. Ich glaube, wir haben in unserem Land vergessen, was es heißen würde, Wohlstand zu verlieren. Das hätte einschneidende Konsequenzen für viele Menschen in diesem Land, für unser Land als Gesamtes. Das kann nicht der Weg sein. Deshalb sage ich, ich bin für die Weiterführung des bilateralen Wegs. Hier ist es vielleicht auch eine Frage, was ich vorher schon angesprochen habe, Zeit-Mengen-Relation. Wenn natürlich das Bevölkerungswachstum sehr stark, ich möchte es nicht an dieser 10-Millionen-Grenze festmachen. Wir werden in Zukunft wahrscheinlich irgendwann mehr als 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz haben. Die Frage ist etwas wann, damit auch die Gesellschaft, das politische System, unsere Infrastruktur darauf reagieren kann. Wir haben auch Schulen, die reagieren müssen. Schulen haben Schulhäuser, in denen die Schulen stattfinden. Wir haben die Verkehrsinfrastruktur, öffentlicher und Individualverkehr. Wir haben aber eben auch den Wohnungsbau. Dort müssen wir feststellen, dass wir zurzeit eine stark zunehmende Nachfrage haben nach Wohnungen, aber der Wohnungsbau abnimmt. Das heißt, was passiert, wenn das Angebot mit Nachfrage nicht übereinstimmt? Die Preise steigen natürlich entsprechend. Und hier müssen wir auch entsprechend Maßnahmen ergreifen, dass man wieder einfacher bauen kann, einfacher verdichten kann, gerade in den Zentren.
Das verhindert die Linke in den Städten.
Richtig, das ist ja die Ambivalenz. Das ist die Ambiguität dieser Politik der Sozialdemokratie und auch der Grünen. Man möchte quasi die Personenfreizügigkeit sogar auch im Bereich Asyl mit Open Doors agieren. Auf der anderen Seite verhindert man die entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen, die natürlich entsprechend diese Politik mit sich zieht. Und hier müssen wir der Schweizer Bevölkerung versuchen aufzuzeigen in Zukunft, dass, wenn man das eine möchte, dass entsprechend auch Maßnahmen auf der anderen Seite mit sich ziehen. Bislang ist uns das noch nicht gelungen.
Aber diese Widersprüchlichkeit ist doch vielleicht die Signatur der modernen Schweiz im 21. Jahrhundert. Wir wollen unseren Wohlstand. Wir sind froh, dass wir sehr viel wohlhabender sind als in Deutschland und dass nicht Werke reihenweise zugehen oder Arbeitsplätze in großem Umfang abgebaut werden, wie das jetzt in Deutschland der Fall sind. Also wir sind froh auf unseren Wohlstand und gleichzeitig haben wir jetzt gerade den Autobahnausbau abgelehnt. Wir wollen keine Migration. Wir haben ein Problem mit der EU. Also die Welt soll uns nach Möglichkeit in Ruhe lassen. Das ist hochgradig widersprüchlich und damit werden wir unseren Wohlstand und die Schweiz so, wie sie jetzt ist, sicher nicht bewahren.
Diese Auffassung teile ich. Diese Widersprüchlichkeit geht für eine gewisse Zeit und die Wirkungen treten dann nicht von heute auf morgen ein, aber sie treten eben schleichend ein. Und dieses Erfolgsmodell Schweiz, das uns jetzt auch ausgemacht hat, das auch übrigens dazu geführt hat, dass man einen sehr stark ausgebauten Sozialstaat sich leisten kann zugunsten der Menschen in diesem Land, dass wir viele Annehmlichkeiten haben in diesem Land, was andere Länder nicht haben. Diese Möglichkeit zerfällt natürlich mit der Zeit, aber dann nicht von heute auf morgen. Und man hat offenbar, meine ich, etwas vergessen, woher das Ganze kommt. Das ist die Grundlage ist eine erfolgreiche Schweiz. Was heißt eine erfolgreiche Schweiz? Das heißt eine Schweiz, in der man am Morgen aufsteht, in der man arbeiten geht oder zu Hause arbeitet mittlerweile auch, aber in der man quasi nicht zuerst fragt, wo kann ich noch etwas kriegen von diesem Staat, sondern sich, dass man ganz normal den Wecker stellt und der Pflicht nachgeht. Und das bedingt, dass man die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung hat, um das eben auch erledigen zu können. Das geht immer mehr vergessen. Der Anspruch, die Anspruchshaltung nimmt immer mehr zu. Es gibt Menschen, die leben in urbanen Zentren, die können sich gar nicht mehr vorstellen, dass man anders lebt, als sie es erleben. Deshalb driftet auch die Schweiz in ihren politischen Vorstellungen immer mehr auseinander. Das sind schon Tendenzen, die mir Sorge machen. Zu dieser Kohäsion sollten wir Sorge tragen. Und gerade die Politik ist hier gerufen, das auch zu versuchen. Und deshalb sage ich, wir müssen einen Mittelweg finden. Es ist ja nicht so, dass ich den Weg, den ich suche, immer nur der Weg ist, den ich absolut für das Beste halte, sondern eben auch der Weg, der irgendwo machbar ist in der Umsetzung in diesem Land.
Der linke Stadtrat in Zürich will einen Bahnhof, den man in Zukunft nur noch zu Fuß erreicht, weil alles eine Fußgängerzone rundum ist. Ist das nicht eigentlich der konsequenteste Ausdruck der Schweiz, so wie sie die Mehrheit der Schweizer offensichtlich will?
Ob das die Mehrheit ist, mag ich bezweifeln, aber es ist eine Negierung von gewissen Aspekten unseres Lebens, die eben auch stattfinden. Ich sage es immer, ich bin ja auch noch Vertreter der Transportbranche, deshalb sage ich das natürlich gerne. Alles, was wir in unserem Haus haben, wenn es nicht die Eier sind, die man direkt vom Bauernhof gekauft hat, war einmal auf einem Lastwagen. Alles muss transportiert werden. Das heißt, wir schaffen uns auch Versorgungssicherheitsproblematiken, wenn man nur noch darauf setzt, dass Velo das einzige Fortbewegungsmittel in unserer Gesellschaft sein soll. Es ist ein ideologischer Krieg geführt auf den Verkehrsträgern. Das ist meines Erachtens völlig absurd unter Negierung, dass man sämtliche Verkehrsträger braucht. Aber es ist ein ideologischer Weg, der gegangen wird, der auch eine gewisse Akzeptanz findet, gerade in den Zentren. Und ich bin aber nicht sicher, ob das dann auf lange Frist tatsächlich umsetzbar ist.
Aber müsste man da dem nicht entgegenhalten und wirklich ganz klar sagen, wir profitieren von der Arbeitsmigration. Die Hälfte der Migranten, der Arbeitssuchenden, die kommen, sind nach 3 Jahren wieder weg. Die zahlen sehr viel mehr in unsere Sozialsysteme, in unsere Krankenversicherung ein, als sie rausziehen. Also wir profitieren. Müsste man das nicht sehr viel deutlicher sagen?
Ich sage es deutlich. Die Personenfreizügigkeit ist im Interesse unseres Landes. Es führt dazu, dass wir Wohlstand schaffen können. Es führt dazu, dass wir Arbeitskräfte, die wir dringend benötigen, entsprechend besetzen können, die Arbeitsstellen. Das ist völlig klar. Es gibt aber halt einfach auch die andere Seite. Über die haben wir jetzt typischerweise wieder viel mehr gesprochen als über die positive. Aber auch die negativen Aspekte muss man besprechen. Infrastrukturausbau ist das eine. Wohnungsbau ist das andere. Bildungssystem ist ein weiteres. Wir haben ja auch hier ein klares politisches Programm auch besetzt, weil wir der Auffassung sind, auch das ist eine wichtige Grundlage, gute Ausbildung in unserem Land für den Wohlstand unseres Landes zugunsten aller Menschen, die hier wohnen.
Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Herr Burkhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind am 12. Januar bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Standpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.